Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Irgendwie gab es wahrscheinlich dieses grundsätzliche Erlebnis, dass ich mit einem fixen Text mich so sicher fühle, dass ich jede Situation da irgendwie schaffe. Ja. Es war, glaube ich, dieses Urerlebnis, du stehst auf der Bühne und sagst einen Text auf, den du vorher gelernt hast, und plötzlich hast du eine Selbstsicherheit, die du sonst nie hattest. Ja. Irgendwie muss es mit dem, weil es ist pervers im Grund, sowas zu machen. Ja. Ja, stimmt.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und ihr kennt das aus diesem Podcast, wenn ihr den schon ein paar Mal gehört habt, dass ich natürlich mich über all meine Gäste wahnsinnig freue. Aber es gibt manchmal diese Gäste, das soll gar nicht ketzerisch klingen, aber über die freue ich mich dann noch ein Tackerl mehr, weil ich wahnsinnig aufgeregt bin, sie nach so langer Zeit der Bewunderung meinerseits endlich mal persönlich zu treffen. Und heute ist wieder ein solcher Gast bei mir. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Bewunderer seiner Kunst und seiner Arbeit und bin deswegen sehr, sehr glücklich, ihn heute hier bei mir am Tisch sitzen haben zu dürfen. Herzlich willkommen, Josef Harder.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich bin ein Riesenfan der Dinge, die du tust.
Ich glaube, der Podcast hat dann auch den Sinn, mit der Bewunderung gleich mal radikal aufzuräumen, wenn wir nach einer Stunde, wenn alles entzaubert ist, dann haben wir unsere Arbeit gemacht.
Ich finde, das ist ein Rat, der auch schon fast zu einem Klischee geworden ist, dass man sagt, man darf seine Vorbilder nicht treffen oder man darf die Leute nicht treffen, die man bewundert, weil man nur enttäuscht werden kann und so. Das wird ja so oft gesagt. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht.
Meine Erfahrung ist auch, dass zu 70% nicht stimmt. Also zu 70% waren die was positiv, ja, überraschend. Und die 30% muss man dann auch nehmen.
Ja, das muss man aushalten. Ja. Aber das ist ja Beifang sozusagen. Wir springen heute ein bisschen hin und her. Eine Sache, die ich sofort loswerden muss, weil sie mir massiv unter den Nägeln brennt, ist, was ich zuletzt im Interview mit dir gelesen habe, oder du hast es dann, glaube ich, auch in der Sendung mit Till Reiners auch nochmal erwähnt, ist, dass du ein großer Bill Hicks-Fan bist. Und ich glaube, Bill Hicks ist für mich die Krone amerikanischer Stand-up. Es gab, finde ich, nie wieder jemand, der so brillante Programme in Amerika.
Kann man schwer was sagen dagegen.
Ja, ist Wahnsinn, ja, oder? Ja.
Nämlich eminent politisch und gesellschaftlich, ohne dass das irgendwas mit klassischem Kabarett zu tun hätte. Ja. Und so von der Wurzel und so erstklassig performt, ist wirklich, würde mir auch nichts anderes einfallen.
Auch von so einer, was ich bei dem so beeindruckend finde, ist diese, man spürt bei dem so eine tiefe Menschenliebe. Das finde ich ganz, ja. Das merkt man ja selten, gerade bei Stand-Upern auch irgendwie so.
Die haben manchmal sowas Kaltes.
Ja, sowas sehr Zynisches und sehr Weltabgewandtes.
Vor allem, wenn sie länger im Geschäft sind. Ich zum Beispiel.
Ja, ich finde bei dir, und das ist eben das finde ich das Besondere, bei dir gibt es auch eine gewisse, hinter all diesen Figuren, die du verkörperst, die ja oft auch sehr abgeklärt sind und sehr, ja, auch zynisch sind oder sehr sarkastisch auf die Welt blicken, ist aber irgendwo immer so eine, na, nicht eine Bewunderung für diese Figuren, aber es ist trotzdem, kommt das bei dir, glaube ich, aus einem Ort der Liebe.
Ja, oder entweder ist es Liebe oder es ist die Freude des Insektenforschers, der ja, ein ganz tolles Exemplar dann entdeckt hat.
Das hat ja auch so was Liebendes, was Herzes, ja, genau. Oh, diese Flügel und so.
Ja, genau.
Du hast ja auch in verschiedenen Interviews gesagt, dass du das sehr genießt, die Typen spielen zu können, die du nicht bist, also die auch Eigenschaften haben, die ätzend sind oder so, was du dann auf der Bühne ausleben kannst, weil du selber sehr harmoniebedürftig bist. Aber ja, wie gesagt, es gibt ja, mir ist es ähnlich, ich bin auch sehr wirklich bis zu einem ungesunden Maße harmoniebedürftig, möchte ich sagen. Und ich kenne das auch, dass man auch so eine Kaltschnäuzigkeit und so eine Kühnheit so sehr bewundern kann auf eine sehr stille, heimliche Art und Weise.
Ja, und man ärgert sich auch, wenn man selber nicht drauf hat und in entscheidenden Momenten falsch reagiert hat, weil man eben nicht dieses Selbstbewusstsein hatte. Und dann tagelang noch überlegt, was man am besten gesagt hätte, was das Schlagfertigste gewesen wäre. Und da kann man natürlich mit dem Schreiben von so Programmen gut dagegen arbeiten, weil da kann man sich in Ruhe überlegen, wie man am besten 2 Stunden ein toller Typ sein kann auf der Bühne und keiner kann einem überraschen.
Ist also auch so ein bisschen Rache oder Notwehr oder so?
Vielleicht, Rache würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen ein Ausgleich, ja.
Ja. Ich hatte lustigerweise, ich war gerade im Urlaub mit meiner Frau und wir haben Interrail gemacht, so durch nach Italien und dann von Italien nach Frankreich und in die Schweiz an Genfer See und so. Und da muss ich gerade dann denken, wo du das sagst, dass man so ein paar Tage noch drüber nachdenkt. Da ist mir genau das passiert. Wir steigen in den Zug und haben halt vorher reserviert, weil man irgendwie reservieren muss. Ich glaube, von Olten nach Genf in den Zug sind wir gestiegen. Und hatten dann unsere Plätze reserviert und kommen so rein, hatten noch so eine alte Frau dabei und sie gefragt, ob das der richtige Zug ist. Wir sagten, ja, komm, wir nehmen sie mit. Und dann kommen wir in das Abteil und dann sitzt da ein Mann auf unseren Plätzen. Das ist ja keine Reservierung angeschrieben, hat so einen Rucksack neben sich. Und wir so, ja, sorry, so ganz vorsichtig und freundlich, wie man das eben so macht. Die haben wir reserviert. Und dann sagt er, nee, das kann nicht sein. Ich so, ja, doch, ich habe ja die Reservierung hier. Nein, in der Schweizer Bahn kann man nicht reservieren. Und ich war perplex wirklich, weil das ein Brustton der Überzeugung gesagt hat. Weil so, und ich hatte ja die Reservierung in der Hand und der hat dann gesagt, ja, das, dann habe ich gesagt, nee, ich habe ja die Reservierung hier. Und der sagt, ja, nee, sie sind wahrscheinlich in Deutschland eingestiegen, ne, und haben gedacht, das wäre jetzt die gleiche Reservierung. Ich so, nein, ich habe die Reservierung für diesen Zug von Olten nach Genf. Das ist hier von der Schweizer Bahn. Nee, das kann nicht sein. Da können Sie mal das Bahnpersonal holen und die fragen. Und das war, der ist einfach nicht aufgestanden. Dann hat diese alte Frau gesagt, kommen Sie, wir setzen uns woanders hin. Und ich habe mich dann woanders hingesetzt. Und der Schaffner hat ihm nachher gesagt, ja, man kann hier reservieren. Und dem Typ war das so peinlich, dass er dann auf der anderen Seite der Bahn ausgestiegen ist. Damit er nicht
aber er war zumindest zutiefst überzeugt, dass man nicht reservieren kann. Absolut. Also es war nicht böswillig, sondern ja, eigentlich, nee. Er war guten Glaubens.
Kann aber man das sagen? Ja, im ersten Moment. Aber ab dem Moment, wo er, wenn ich vor ihm stehe, er mich nicht ernst nimmt, weil ich eine Reservierung, da wird es ja bösartig, weil ja. Er dann sagt, nee, Sie haben Unrecht, weil ich bin ja. Überzeugt, immer recht zu haben.
Das stimmt, man kann sich 100-mal überlegen, dass das eine innere Hilflosigkeit ist. Außen ist er ein Arschloch dann.
Ja. Ja, absolut. Und da habe ich wirklich noch tagelang mit mir gehadert, warum ich keine bessere Antwort hatte.
Ja.
Selbst jetzt zitter ich wieder, wenn ich das erzähle.
Mir passiert wirklich 3 bis 5 Mal im Jahr, dass mir in der Straßenbahn oder in der U-Bahn jemand auf den Fuß steigt und ich sage Entschuldigung. Kann es nicht ändern, kann es nicht abstellen.
Und wie reagieren die Leute dann? Die merken das gar nicht.
Die merken das gar nicht. Ich mag's ja, ich sag's ja ganz leise.
Ich denke manchmal so, ich hätte auch gern, also ich meine, du lebst das auf der Bühne aus, aber ich hätte das auch einfach im Alltag gern ein bisschen mehr, so zu sein. Es ist natürlich, man findet es doof, aber gleichzeitig eben dieses, das hat ein Faszinosum.
Ja, ich meine, ein bisschen Durchsetzungsvermögen wäre ja nicht schlecht.
Na.
Aber irgendwie, ich habe ja bei mir auch den Verdacht, dass ich mir zu fein dafür bin. Ich glaube, es ist eigentlich Hochmut.
Ja.
Ich glaube, ich bin was Besseres. Ich habe das nicht notwendig, dass ich da kämpfe.
Ja, aber das ist natürlich eine sehr romantische Betrachtungsweise.
Ja, gar nicht, ich finde gar nicht romantisch, sondern wahrscheinlich katholisch.
Apropos katholisch, du bist im Mühlviertel aufgewachsen. Das klingt, wenn man sich in Österreich nicht auskennt, im Mühlviertel, das klingt, wenn man sich in Österreich nicht auskennt, wie ein Bezirk von Wien oder so, aber das ist quasi so ein Teil von Österreich, der einfach den Namen Viertel bekommen hat.
Ja, in Nieder- und Oberösterreich ist das alles in Vierteln eingeteilt und ich bin an der Grenze von 3 Vierteln aufgewachsen, nämlich Waldviertel, Mostviertel und Mühlviertel.
Das ist eigentlich selbsterklärende Namen, muss man sagen.
Ja. Aber es ist eigentlich fast an der Donau. Es ist eigentlich Donautal.
Ja.
Das ist viel treffender als die Viertel,
okay.
Weil wenn man von der Donau rauf geht, zu Fuß, ist man in einer halben Stunde bei dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin.
Und das ist ja, jetzt ist das für uns alle, also sehr romantisch am Bauernhof in Österreich aufzuwachsen und so. Was war das für eine Kindheit? Also du bist ja später dann ins Internat, glaube ich, gekommen.
Ja.
Wie war jetzt so die Zeit vorm Internat, also die Kindheit, da aufzuwachsen auf dem Bauernhof? War das Plackerei, war das schwere Arbeit oder war das eher, war das so romantisch, wie man es sich vorstellt?
Das war erstmal eine sehr glückliche Kindheit bis 6 als Großelternkind, ohne irgendwelche Gleichaltrigen, weil wir waren so ein Einzelhof und Kindergarten gab es nicht. Dann eine sehr unglückliche Zeit, seit mit 6 Jahren man in die Schule musste und mit Gleichaltrigen zu tun hatte.
Ja, verstehe.
Dann habe ich mir gedacht, ich gehe ins Internat, das sind viel bessere Gleichaltrige. Ich wollte gleich was Besseres werden. Das war aber natürlich noch schlimmer, weil du die Gleichaltrigen dann 24 Stunden um dich hast. Und so mit 12, 13, wenn bei anderen die Pubertät einsetzt und die Schwierigkeiten beginnen, ist bei mir besser geworden. Da konnte ich mich dann sozial ein bisschen, konnte ich mitschwimmen.
Ja, verstehe. Ja. Dann dadurch, die haben sich da quasi durch die Pubertät alle auf dein Level runtergelevelt.
Ja, ich glaube, ich bin einfach geschickter geworden, sozial. Ja. Ich habe das da gelernt, auf sehr schlimme Art und Weise, aber ich habe es dann irgendwann gelernt und dann ging es eigentlich ganz gut. Und die Arbeit war eigentlich eh schön. Manchmal war es richtig staubig und ich hatte eine Stauballergie und niemand hat gesagt, ach, du hast wahrscheinlich eine Stauballergie, wenn du die ganze Zeit rote Augen und alles geschwollen ist, da muss man auf dich aufpassen, sondern alle haben mich da überall, also die Familie hat mich da schon auf den Heuboden geschickt, wenn das Heu geflogen kam und so. Also es war ein bisschen staubig und ich war mir ganz sicher, ich will das nicht. Ich will das nicht als Arbeit.
Ja. Wie war das denn dann am Internat? Also das war ja ein katholisches Internat, aber so sehr 70s liberal, du hast mir erzählt, ihr habt Camus und Sartre gelesen, also es war schon so ein bisschen so der Geist der Aufklärung.
Wir haben sogar das Kommunistische Manifest gelesen im Deutschunterricht.
Im Deutschunterricht Stephen King gelesen. Das war auch damals.
Das ist super.
Ja. Weil die Lehrerin gesagt hat, sie will mal versuchen, wenigstens einmal irgendwas zu lesen, was alle lesen wollen.
Ja.
Und dann konnte sie das im Lehrplan als Trivialliteratur abhaken und hat dann deswegen der Klasse den Gefallen getan, Carrie zu lesen. Aber das, ich meine, es gibt, glaube ich, diese zwei Phasen bei dir am Internat. Einmal dieses, wo es erst so ein bisschen schwierig war, wie du jetzt auch gerade erzählt hast, wo du auch gesagt hast mal in einem Interview, dass du es eigentlich nachts am besten fandst, wenn du deine Ruhe hattest und irgendwie du einfach schlafen konntest oder eben machen konntest, was du willst. Und dann später aber gibt es ja schon diese, dass das auch so ein inspirierender Ort auf eine gewisse Art war.
Ja, es war eben in dem Internat so, dass sehr viel mit Kultur gemacht wurde. Also einerseits Fußball, damit die Buben nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja. Das hat der Sport, war schon eine wichtige Sache, aber ich war in Sport nie gut. Und es wurde aber auch musiziert, es wurde Theater gespielt, es gab eine Theatergruppe, es wurden Aufführungen gemacht. Und man hat eigentlich ab 10 Jahren, ab der ersten Klasse schon in der Faschingszeit oder sonst auch irgendwas performt für die anderen.
Ja.
Und dadurch war ich sehr früh auf einer Bühne und habe mich dort total wohlgefühlt.
Ja. Weißt du noch, was das erste Stück war, was du gespielt hast?
Nee, das ist einfach, das war in der ersten Klasse, macht man im Advent Krippenspiel.
Ah, ja.
Ich war der Josef.
Typecast.
Ja.
Ja. Meine erste Rolle war das Pfefferkuchenpferd Flakdarak im gleichnamigen Stück.
Oh.
Das war, glaube ich, 3. Klasse. Ich glaube, wir haben erst ab der 3. Klasse Theater an der Schule gehabt. Und da war ich dann, genau, das erste war Pfefferkuchenpferd Flakdarak und dann war ich Mr. Silberlöffel in einem Stück Mr. Silverspoon.
Sehr schöne Stücke sind das.
Ja, die waren gut.
Ja.
Die waren aufregend. Aber ja, also dann eben so, da so die Bühne als Raum kennen und schätzen gelernt. Du wolltest aber ja zu der Zeit noch Journalist werden, ne?
Ja, ich habe mir gedacht, ich war sehr reell oder real. Ich wollte keine Flausen im Kopf haben, habe mir gedacht, also Schauspieler will ich gar nicht probieren.
Ja.
Außerdem fand ich das sowieso komisch, dass man dann berufsmäßig auf der Bühne stehen muss, egal ob man will oder nicht, mit Leuten, die man vielleicht gar nicht mag. Ich habe mir gedacht, das ist keine gute Zukunft. Eigentlich ein sehr realistischer Ausblick auf eine Theaterkarriere,
überraschend,
muss man sagen.
Für das Alter, überraschend realistisch.
Ich hatte auch so eine kleine Idee, dass man dann wahrscheinlich Alkoholiker werden würde und total abstürzen. Also sehr realistisch. Und ich habe mir dann gedacht, okay, du schreibst aber gerne.
Ja.
Und wir hatten eine Schülerzeitung, da habe ich geschrieben und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wäre Journalismus sowas, wo man halb kreativ sein kann und doch irgendwie, dass das was Reelles ist, was bezahlt wird.
Aber ja auch keine ganz unrealistische Einschätzung von Journalismus, oder?
Bei Journalismus hatte ich mir tatsächlich gedacht, man könnte sich von Anfang an so ein bisschen verwirklichen und ich habe dann so eine kleine Ausbildung gemacht und zwar eigentlich zwischen dem Abitur und dem Zivildienst.
Mhm.
Und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist nicht so. Also man muss wirklich 10 Jahre lang so ganz niedrige Dienste verrichten, bevor man irgendwas darf. Und das wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich Theater spielen, ein bisschen Kabarett machen. Ich werde einfach ein flotter Deutschlehrer, der das mit den Schülern macht und alleine immer ein bisschen Kabarett spielt, das Amateur. Das war dann das nächste Ziel.
Ja.
Und das habe ich dann studiert, also Deutsch und Geschichte.
Also die Kleinstadtzeitung hat dich gebrochen, hat deinen Wunsch gebrochen, Journalist zu werden. Studentin. Und dann hast du Geschichte Deutsch auf Lehramt studiert. Das ist ja auch, Lehrer ist, glaube ich, auch so ein, lustigerweise so ein Beruf, den sich alle vorstellen können, die dann irgendwann mal auf der Bühne landen.
Ja, wenn man vor anderen steht und wenn man hat so gelernt als Schüler, die Lehrer, die das Talent hatten, eine gute Show zu machen, ja, die sind eigentlich gut durchgekommen.
Das stimmt.
Und ich wollte auch so ein Lehrer werden, der einfach eine gute Show macht. Ich wollte nicht so viele Arbeitsgruppen und so Zeug machen. Und ich wollte einfach interessanten frontalen Unterricht machen. Ja.
Und das Publikum kann nicht weg, das ist natürlich auch genial.
Das ist also schlimm. Nee, das ist natürlich im Vergleich zu dem, dass die Leute bezahlt haben, ist das furchtbar, nicht? Weil dadurch, dass sie nicht bezahlt haben und sitzen müssen, ja, muss man da immer über die 4, 5 oder manchmal auch mehr Leute, die muss man immer ertragen, die so richtig Desinteresse zeigen, ganz offen, mehr
oder weniger. Aber es ist eigentlich wie Abonnenten im Theater im Grunde.
Ja, das stimmt. Ja. Das hat was ein bisschen mit Abonnenten in den ersten Reihen. Ja.
Ich habe in München studiert an der Filmhochschule und da bin ich ja manchmal in die Kammerspiele gegangen. Mein Mitbewohner war auch Schauspieler und hat auch viel Theater gemacht und so. Und da habe ich das erste Mal erlebt, dass Leute so erzürnt aus so einer Vorstellung rausgegangen sind, aber auch dann so beim Rausgehen noch die Schauspieler auf der Bühne beschimpfen. Hätte ich nie für möglich gehalten.
Das ist aber eh ganz, ganz ordentlich für München.
Ja, aber es ist so ein Anspruchsdenken von so Abonnenten, die so nicht zufrieden sind mit dem Stück.
Ja, ja.
Das ist doch.
Ich finde es eigentlich gut. Ich finde, es hat was von Kasperletheater, ja, wo man einfach mitlebt und sagt, nein, nicht dort hinten ist das Krokodil, um Gottes Willen. Was machst du heute für einen Scheiß, Kasperl und so. Also ich finde, das hat was Kindliches und ich glaube, das Theater lebt auch davon, dass es manchmal, dass man Kind sein darf. Ein bisschen wie am Fußballplatz.
Ja.
Der Fußball lebt ja auch davon, dass erwachsene Leute Kinder sein dürfen.
Ja, aber das geht auch manchmal bis zu einem Grad, den ich in letzter Zeit befremdlich registriere. Ich habe so auf Instagram, wenn ich manchmal so über Instagram scrolle und so gucke, was mir so angeboten wird an Vorschlägen und so, da habe ich so ein komische, der Algorithmus scheint bei mir so eine Vorliebe für so Videos herausgefiltert zu haben, in denen sich Menschen irgendwie prügeln oder irgendwie angreifen oder anmotzen oder so Konflikte, ne? Weil ich die selber nicht führen kann, gucke ich die da gerne, ja, sozusagen. Und in letzter Zeit kriege ich ganz oft solche Videos von irgendwelchen Fußballspielen oder Football oder Baseball, also auch amerikanisch, aber auch in deutschen Stadien oder sonst wo auf der Welt. Und das ist immer so verrückt, wenn dann ein Fan mit einem gegnerischen Trikot in einem Block steht, wie sich diese Masse an Fans dann zurückhalten muss, den nicht zu töten, nur weil der ein anderes T-Shirt anhat.
Aber es ist schön, dass sie sich zurückhalten.
Ja, aber es ist mit was für einer Mühe und Kraft, die sich zurückhalten müssen.
Das also man ist sozusagen Zeuge einer gewaltigen Kulturleistung.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Absolut. Das finde ich bewundernswert.
Ich meine, früher hat man sich ja umgebracht, wenn man von verschiedenen Stämmen war oder verschiedene Religionen hatte. Ja. Da ist der Fußball, finde ich, ein kleiner Fortschritt. Ja. Wenn es auch nicht immer ganz klappt.
Hat so eine Scharnierfunktion, ja, ja, in dem Fall. Genau. Du hast ja dann an der Schule quasi deine erste Kabarettgruppe gegründet. Ich habe gehört, das hat damit angefangen, dass du, ich habe es mir sogar genau aufgeschrieben, einmal hast du die Jugendsendung Ohne Maulkorb gesehen mit Lukas Resetaritz und fandst das irgendwie sehr beeindruckend und sehr toll. Und dann hast du nachts im Internat irgendwie mal, weiß nicht, ob es heimlich war, ferngesehen und hast da eben das große Duo Werner Schneider und Dieter Hildebrandt im Fernsehen gesehen und fandst das irgendwie spannend.
Ja, ja. Ich glaube, das waren so die ersten Kontakte mit Kabarett und das hat mir ganz gut gefallen, weil das hat mich erinnert an die Sketche, die wir geschrieben haben, so für Fasching. Mhm. Aber es war politisch.
Ja.
Und das hat mir gut gefallen, diese Kombination von lustig und politisch.
Aber als, ich meine, da wirst du, wie alt wirst du da gewesen? 15, 16, 17 oder so?
14, 15.
14, ja. Und dann ist das ja so, also ich habe, wenn meine Eltern früher Kabarett-Sendungen geguckt, habe ich auch mal gerne mitgeguckt, aber ich war froh, wenn ich einen Gag verstanden habe sozusagen, weil es ja immer sehr politisch war und so.
Ich war ganz interessiert und es gab immer so Tageszeitungen, ja, die bei uns aufgelegen sind. Also ich war relativ früh interessiert.
Okay.
Ja.
Das passt ja auch wieder zum Journalismuswunsch sozusagen.
Ja, ja.
Ist denn dann der Weg zum Kabarett, ist das eigentlich, das ist ja auf eine gewisse, also wenn man es jetzt so ganz abstrahieren würde, dann ist das ja auch der journalistischen Arbeit nicht unähnlich.
Es hat was von Schreiben und Spielen,
ja,
und man kann es so gefahrlos beginnen als Hobby, als Spaß, man muss nie sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich gehe auf eine Schauspielschule. Man kann das so daneben machen, ja, ohne sich als jemand deklarieren zu müssen, der das richtig beruflich machen will. Und ich habe mir das auch lange Zeit eingeredet, dass ich das gar nicht will, sondern dass ich das so aus Spaß nebenbei mache. Und ich glaube, der Vorteil war, dass man dann eine gewisse Lockerheit hat. Auch wenn man schon in Wien spielt, in einem richtig professionellen kleinen Theater, dann ist man nicht traurig, wenn nur 12, 13 Leute kommen, sondern man sagt, Wahnsinn, ich bin eigentlich, ist das ja gar nicht mein Beruf, ich bin hier Amateur und da kommen 13 Leute und von denen kenne ich 6 gar nicht. Ja. Man behält so eine Lockerheit.
Ja. Und du, ab 13 hast du immer gespielt, habe ich mal gelesen.
Ab 13 durfte gespielt werden im Kabarett Niedermeyer und manchmal haben wir dann noch 2 Freunde angerufen, die kommen, damit wir spielen konnten. Und ich habe das nie deprimierend empfunden. Es war immer hoch aufregend, da in einem professionellen Umfeld spielen zu können.
Ist das denn auch immer noch so, dass du, weil du hast mal in einem Interview erzählt, du findest das eigentlich ganz gut, wenn nur so wenige Leute da sind. Und wenn man so um sein Leben spielt, nennt man das ja im Grunde genommen. Sehnst du dich danach wirklich noch zurück?
Ich glaube, das habe ich, da habe ich mir irgendwas schön geredet. Stimmt nicht. Es ist natürlich ganz klar, wenn der Saal nicht voll ist, dann hat man 2 Motivationen. Das eine ist, man will die Leute belohnen, die hier sind. Und man will, dass sie am nächsten Tag allen erzählen, die nicht da waren, wie toll es war. Also man hat 2 große Motivationen, warum man richtig saugut sein möchte an dem Abend.
Ja, das stimmt natürlich. Du bist ja, hast gerade schon erzählt, dass du im Niedermeyer-Kabarett dann gespielt hast. Du wurdest ja quasi auf der Straße entdeckt. Also es stimmt ja, ist ja tatsächlich wörtlich so, dass Nadja Niedermeyer, die das Kabarett damals in Wien geleitet hat, dass die dich entdeckt hat, wie du auf der Kärntner Straße aufgetreten bist und Freiluftkabarett gemacht hast.
Ja, ja. Ich habe damals versucht, in Wien unterzukommen, aber die haben mich alle nicht genommen. Dann habe ich eines Sommers, wo mir richtig langweilig war und ich habe behauptet, ich muss studieren in der Stadt, ich habe keine Zeit, aufs Land zu kommen, weil ich wollte da nicht mehr sein. Ja. Und dann war mir langweilig und dann habe ich mir gedacht, jetzt suche ich mir ein eigenes Publikum und habe mich da hingestellt in die Kärntnerstraße. Und das war eigentlich ganz erfolgreich.
Wie muss man sich das denn, Kabarett als Straßenkünstler vorstellen?
Ich hatte ja ein Akkordeon. Ja. Das heißt, ich habe mich mit dem Akkordeon hingestellt, dann sind die Leute ganz eng vorbeigegangen in diesem Strom, dann habe ich zu spielen begonnen, dann sind sie ausgewichen.
Ja.
Dann habe ich zu singen begonnen, dann sind 2-3 Leute irgend so Moritate und so ein bisschen lustige Lieder. Ja. Dann sind 2, 3, 4, 5 stehen geblieben und dann habe ich Wortkabarett gemacht und da sind dann viele stehen geblieben, weil das gab es eigentlich nicht.
Ja,
und dann haben diese Leute, die da im Halbkreis um mich gestanden sind, haben mich quasi abgeschirmt von den anderen, die vorbeigegangen sind. Aber es war natürlich ganz klar, dass das eben sehr störanfällig war und dass man schon gut bei der Sache sein musste, weil die Leute haben ja ihre Meinung sofort gesagt. Wenn man irgendeinen Satz gesagt hat, haben die widersprochen. Und so. Also das war schon eine harte Schule. Aber seither ist man, es war eine gute Schule für Störungen.
Ja.
Später, falls mal Störungen passieren, was einem ja überall passieren kann.
Noch. Passiert dir das noch im Theater?
Ja, kann schon passieren. Ich spiele ja auch in Wien in den richtigen Kabarettkneipen noch, wo die Leute da sitzen beim Bier und da passiert das dann schon.
Das ist ja quasi die Königsdisziplin im amerikanischen Comedy, nennt man das ja Heckler, mit Hecklern irgendwie umzugehen und die irgendwie so abzufangen, dass man trotzdem weiterspielen kann.
Aber ich bin nicht gut in dem.
Nee.
Ich einigermaßen, aber es gibt ja Leute, die wachsen über sich hinaus.
Ja.
Wenn sie Heckler haben, aber ich nicht.
Ich habe das einmal in Berlin erlebt bei Stermann und Grissemann.
Ja.
Im Tippi am Kanzleramt, da war einer, der ist dann aufgestanden, hat irgendwie Gags gemacht und haben die den auf die Bühne geholt und ihn so in ihre Mitte gesetzt und gesagt, was ist denn eigentlich los? Und dann und es schien wirklich einstudiert. Also dann, meine beste Freundin hat dann nochmal Tickets geholt, weil sie gesagt hat, nee, das war spontan. Sie hat gesagt, nein, das muss einstudiert gewesen sein. Und dann haben wir die gleiche schon nochmal geguckt, weil sie sehen wollte, ob das nochmal passiert.
Und es war nicht, ne?
Nee, es war nicht. Es war spontan. Ja. Das war wirklich sehr, sehr überraschend.
Die können das.
Ja, das stimmt.
Richtig, ja.
Das
stimmt, das stimmt.
Aber ist ja auch so ein bisschen, ist ja auch die Sicherheit, wenn man zu zweit ist. Das ist so ein
bisschen einfacher. Wer das ganz allein auch wahnsinnig gut konnte, war Georg Schramm oder ist Georg Schramm. Ja. Er geht nur leider nicht mehr auf die Bühne. Und der ist richtig über sich rausgewachsen. Der hat richtig gesucht nach Widerspruch, hat provoziert und dann haben sie geglaubt, jetzt machen sie ihn fertig und dann ist er nochmal zweimal so groß geworden.
Das glaube ich. Das glaube ich. Aber dann hast du ja, es ist ja wirklich, also Kabarettist ist ja im weitesten Sinne ein ausgedachter Beruf. Also es gibt, ist jetzt kein Ausbildungsberuf oder so. Es gibt Orte, die einen fördern, aber man muss das sehr aus sich selbst heraus starten und machen und so. Du hast, wie gesagt, in der Schule mit zwei anderen zusammen das angefangen, als so eine kleine Gruppe zur Abi-Feier oder so, seid ihr dann aufgetreten. Habt glaube ich, sogar eure Abi- oder Matura-Reise finanziert über eine Aufführung. Und bist dann von da aus irgendwie losgegangen, hast das irgendwie alleine gemacht. Das ist ja, gerade wenn man so harmoniesüchtig ist und so und auch vielleicht sozial irgendwie nicht so outgoing ist, ist das, kostet das ja unheimlich viel an Überwindung, sich da in die Fußgängerzone zu stellen und da irgendwie.
Ja, es ist ganz seltsam, aber irgendwie gab es wahrscheinlich dieses grundsätzliche Erlebnis, dass ich mit einem fixen Text mich so sicher fühle, dass ich jede Situation da irgendwie schaffe. Ja. War, glaube ich, dieses Urerlebnis, du stehst auf der Bühne und sagst deinen Text auf, den du vorher gelernt hast und plötzlich hast du eine Selbstsicherheit, die du sonst nie hattest. Ja. Irgendwie muss es mit dem, weil es ist pervers im Grund, sowas zu machen. Ja,
das stimmt. Du hast ja sogar, das fand ich auch ganz schön, die Polizei kam und hat gesagt, du darfst keine Wortbeiträge machen, wenn du Straßenmusik
machst. Genau, sie haben gesagt, das ist eine politische Kundgebung, wenn ich nicht singe, sondern rede, das ist eine politische Kundgebung, die muss man anmelden. Dann war ich ganz verzweifelt und dann hat mir der Beamte auf die Schulter geklopft und hat gesagt, naja, sie müssen halt die Lieder ein bisschen schon ansagen dazwischen, ne? So mit Augenzwinkern. Und wenn ein Kollege kommt, dann singen sie halt schnell ein Lied. Ja. Die waren eigentlich sehr nett.
Das, so kann es auch gehen ab und zu. So, und jetzt hat dich quasi die Frau Niedermeier da entdeckt und gesagt, komm, spiel mal bei mir im Theater. Das ist ja auch so eine, muss man ja sagen, das ist ja auch so eine, doofes Wort, aber auch so eine Kaderschmiede fürs österreichische Kabarett bis heute, das
ist Theater. Halt die, eine der kleinsten Bühnen und natürlich fangen alle genau dort an und hat immer das Glück gehabt, eine sehr gute Leitung zu haben, wo man sich wirklich um die jungen Leute auch kümmert und sie auch sucht.
Ja. So ein bisschen wie das Komödchen. Es ist etwas größeres Theater, aber was so die Leitung betrifft sozusagen, dieses Suchen von diesen besonderen Talenten quasi.
Da weiß ich zu wenig, aber war das nicht so ein Ensemble eigentlich auch?
Ja, es war auch viel Ensemblearbeit, aber es war eben auch immer trotzdem so trüffelschweinig im Grunde genommen, also zu erkennen, wo welche Leute da irgendwie anscheinend so ein Talent für haben. Jetzt hast du schon erzählt, da waren dann auch immer diese Auftritte vor ab 13 Leute aufwärts. Gab es so ein Momentum oder gab es so eine Entwicklung, die du beobachten konntest als Künstler, dass das Publikum so langsam mehr wurde, dass es sich irgendwie rumgesprochen hat oder so und dass es ein Einkommen war, dass du daraus generiert? Also wurde auch gleichzeitig das Studium uninteressanter?
Also ich habe parallel zu diesen 13-Personen-Vorstellungen in Wien gleich mal begonnen, auch am Land zu spielen. Ja. Und es gab damals, Anfang der 80er Jahre, ganz viele Kulturinitiativen am Land, die plötzlich begonnen haben, so kleine Veranstaltungen in Wirtshäusern zu machen. Mhm. Und da waren dann plötzlich auch 100 Leute, obwohl sie dich nicht gekannt hatten vorher, einfach weil was los war und weil sie neugierig waren. Das heißt, es war für mich immer schon ganz ein super Einkommen zum Studium dazu.
Ja. Ja. Aber wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ach komm, das mit dem Lehrer habe ich mir was vorgemacht?
Das war so 1985, da hatte ich den Salzburger Stier bekommen, das ist so ein Kabarettpreis. Mhm. Und war zum ersten Mal im Fernsehen und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, meinen Eltern zu sagen, dass das ein Beruf wird, weil ich ja im Fernsehen bin. Und die waren tatsächlich sehr beeindruckt, obwohl das natürlich überhaupt nichts heißt, wenn man mal kurz 3 Minuten im Fernsehen ist. Und da habe ich es dann offiziell mich entschieden.
Aber das war quasi noch wichtig, dass du deren Segen dafür bekommen hast.
Ja, ich bin ja eben konfliktscheu.
Ja. Ja. Da kann das Fernsehen natürlich helfen.
Ja, ja, genau. Irgendwie gab es dann eben auch Kollegen, zu denen ich ein bisschen ein Vertrauensverhältnis hatte, die schon einfach gute Kollegen, die gesagt haben, ich sollte das unbedingt beruflich machen und so. Und irgendwie hatte ich dann auch keine Lust mehr. Es war ein bisschen, Geschichte hat mich total interessiert und Deutsch, diese Literatur, da bin ich nie so reingekommen. Ja.
Wenn man dich nach deinen Lieblingsbüchern fragt, sind auch fast keine deutschsprachigen Autoren dabei. Also Swift ist, ist ein großes Vorbild. Flaubert zitierst du immer wieder als ein tolles Buch.
Ja, irgendwie, es war vielleicht auch, es kommt ja auf die Uni auch an und da war Geschichte einfach viel interessanter, weil da gab es so viele Professoren und Professorinnen, die ein bisschen Alltagsgeschichte gemacht haben. Wie ging es den Leuten im Mittelalter wirklich? Mhm. Wie haben die Bauern gelebt? So Sozialgeschichte und so. Das hat mich alles sehr interessiert. Und Literatur habe ich mir, ich habe mir immer gedacht, das ist so unnötig, so rauszufinden, was irgendwer, also wirklich eine Wissenschaft, die untersucht, was jemand in seinem Kämmerchen quasi sehr, sehr in einer sehr privaten Situation, was dem dann einfällt und dann mit diesen wissenschaftlichen germanistischen Methoden untersuchen, warum und wie und was. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist so sinnlos.
Ja. Das ist auch so, das hat mich in der Schule auch schon immer wütend gemacht, dass Interpretationen vor allem bedeuten, interpretier bitte, was der Lehrer glaubt, was richtig ist, sozusagen.
Ja.
Weil ja die Möglichkeit, da was zu interpretieren, rein zu interpretieren, ja immer sehr mannigfaltig ist, im Grunde genommen, aber gehört werden soll immer nur das, was geplant ist.
Ja.
Das fand ich immer nervig.
Ja, ich fand es schwierig. Ich habe mir dann gedacht, man kann schon ein guter Lehrer werden, wenn man den Leuten Lust macht aufs Lesen.
Ja.
Und dass sie halbwegs schreiben können.
Ja, glaube ich auch.
Ja, mehr kann man eh nicht. Und das, aber Geschichte habe ich mir gedacht, da kann man so viel lernen, auch für die Politik heute, für die Gesellschaft heute, weil es sich ja alles durchzieht in der Geschichte und die Zeiten, die wir heute erleben, lassen sich irgendwie leichter interpretieren, finde ich, wenn man ein bisschen weiß, wie es vor 100 Jahren war und so. Ja. Und deswegen habe ich Geschichte immer beim Studieren dann als viel sinnvoller empfunden.
Glaubst du denn, dass man, es heißt ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber glaubst du, dass es Parallelen gibt zur Weltgeschichte, zu den Zeiten, in denen wir jetzt leben? Also, weil ich erwische mich öfter dabei, dass ich so denke, so, naja, jetzt minus Handy und Internet, muss es sich aber ungefähr so in gewissen Phasen der Weimarer Republik zum Beispiel angefühlt haben.
Wie soll ich sagen, es gibt so das Phänomen, dass sich natürlich nichts exakt wiederholt, aber es gibt so etwas wie Dinge, die schon mal waren und die in gewisser, wo man vergleichen kann. Mhm. Zum Beispiel gab es eben im 18. Jahrhundert die Pocken. Mhm. Da gab es dann diese Impfung, die wurde übertragen über irgendein ein Serum, das vorher über eine Kuh gewonnen wurde, über eine Kranke, und das wurde dann übertragen. Und da wurde vom Staat angeordnet, man hat sich zu impfen in Österreich, weil die Habsburger haben zwei, Erzherzöge oder Erzherzöginnen verloren durch Pocken. Also haben sie gesagt, alle müssen geimpft werden. Ja. Und die katholische Kirche war total dagegen, weil das ist ja gegen Gottes Willen, wenn man so eingreift in sein Schicksal. Und die Pfarrer haben gepredigt von den Kanzeln, dass man, wenn man geimpft wird mit Pocken, dass man dann auf allen Vieren auf der Wiese herumläuft und Gras frisst, weil das ja von der Kuh kommt. Also ich finde, sowas tröstet einen ein bisschen in der Pandemie, wenn man weiß, wie es vor 200 Jahren war. Und man denkt sich, ja, der Mensch ist halt so. Es ist, man kann noch so viel Wissen und Informationen haben. Es verbreitet sich halt die andere Information auch. Man hat eine gewisse Gelassenheit. Das finde ich ganz hilfreich.
Das finde ich interessant. Also auch gerade diesen Vergleich mit der Kirche als Querdenker-Inkubator im Grunde genommen. Aber war natürlich auch das Massenmedium. Ne?
Genau, Kirche war das Massenmedium, weil jeder Pfarrer jeden Sonntag konnte zentral das predigen, was von oben vorgegeben war. Also das war wirklich die katholische oder überhaupt die Kirchen waren die ersten großen Massenmedien.
Total, ja, das war so das Internet im Dorf sozusagen. Ja. Und aber ich finde interessant, dass dich das tröstet. Also weil ich finde das eher so, ich denke, warum lernt niemand? Warum können wir nicht, wir könnten so viel schlauer und so viel weiter sein? Warum müssen wir alle Fehler immer nochmal machen?
Mich tröstet es, weil ich mir denke, der Mensch ist halt so. Ja, so. Also halt wie ein Insektenforscher, der sagt, es ist halt ein Insekt. Ich meine, was soll man jetzt erwarten?
Es ist, man denkt immer, dass Evolution immer weitergeht, aber die braucht viel zu lang, als dass wir sie spüren können,
ja,
sozusagen.
Wahrscheinlich.
Also in 2000 Jahren sind die Menschen vielleicht weiter, aber jetzt eben in 50 Jahren oder in 100 Jahren noch nicht. Das ist aber, mich macht das wirklich fertig, wenn ich mir jeden Tag irgendwie die Nachrichten und die Proteste und die Politik angucke und so. Ich merke, dass ich wirklich so, mich frustriert das alles. Ich werde irgendwie so lustlos, was das alles betrifft.
Also du musst auswandern, wo du die Sprache nicht verstehst, die Zeitungen nicht lesen kannst.
Ja, wahrscheinlich.
Internet abschalten.
Na, wo es kein Internet gibt am besten, dann komme ich gar nicht erst in die Versuchung. Aber ich fand das ganz interessant, weil du hast mal gesagt, und das fand ich einen schönen Vergleich, je älter man wird, desto mehr Sorgen macht man sich um die Zukunft, wobei es eigentlich Kappes ist, weil die Zukunft wird ja kürzer, oder?
Ja. Ich glaube auch, dass das ganz biologisch ist, das Testosteron nimmt ab, die Nerven werden schlechter. Also es ist ganz normal, dass die alten Leute immer wahnsinnig Angst haben und nicht schlafen können, weil sie sich über ganz kleine Dinge Sorgen machen. Das lernt man ja schon bei den Großeltern so und man denkt sich, ja, dann kommen die Eltern in das Alter, wo sie das machen, dann denkt man sich, ja, mich wird es auch irgendwann erwischen.
Ja. Und dann nicht nur über sich, sondern macht man sich ja plötzlich um alle Sorgen. Ja. Das ist so geil, wenn man so 20 ist und echt erstmal man selbst am wichtigsten ist und alle anderen Sachen so können dann irgendwann auch noch kommen und so. Das ist irgendwie so angenehm, finde ich.
Ja,
das vermisse ich. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt, also ich bin so Mitte 40.
Es ist aber nicht gesund, wenn man künstlich Testosteron einnimmt, habe ich gehört. Das ist nicht gesund.
Ja, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen.
Ja. Nur falls du das als Lösungsansatz empfindest. Gibt's Experimente von älteren Herren, die sich das tatsächlich spritzen
lassen?
Wirklich? Ja. Dann sind sie fit und tanzen rum und dann sind alle Bänder hin und sie sind monatelang im Krankenhaus und so.
Genial.
Ja.
Das ist natürlich genial. Jetzt ist eben halt, wenn wir quasi in der Zeitlinie jetzt nochmal zurückgehen. Ist dir klar, okay, Kabarett ist ein Beruf, das mache ich jetzt, ich lasse das Studium jetzt, ich werde jetzt exmatrikuliert, egal, weil ich trete jetzt auf und schreibe mir meine Programme. Gab es so einen Moment, wo das so explodiert ist, nicht explodiert ist, aber wo das so, oder hast du quasi wirklich so gesehen, wie es so immer voller wurde und immer die Termine immer mehr wurden, oder gab es so einen Moment, wo es so umgekippt ist und wo plötzlich?
Also für mich war klar, wenn ich das beruflich mache, dann höre ich auf mit diesem Politiker-Kabarett. Das wollte ich nicht machen, ein Leben lang.
Das hast du am Anfang noch gemacht, ne?
Also genau, so das habe ich am Anfang, war ich ganz klassisch und ein bisschen altmodisch. Und dann habe ich begonnen, eben andere Sachen zu machen. Ohne Tagespolitik und habe mich halt damals sehr orientiert an den Leuten, die ich damals bewundert habe, Gerhard Polt, Otto Grünmandl, das war so ein Kabarett, das sich am Menschen arbeitet, an der Absurdität des Lebens, das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich dann gemacht. Und dann der nächste Schritt war eigentlich, dass ich Comedy entdeckt habe, also gute amerikanische und englische Comedy. Das hat mir nochmal künstlerisch mich dorthin gebracht, wo ich dann gelandet bin, weil ich mochte so diesen Entertainment-Charakter, also dass du die ärgsten und die schärfsten und die unangenehmsten Sachen sagen kannst in der Comedy immer mit einem Entertainment-Ansatz.
Ja.
Ich will euch ja unterhalten damit.
Ja.
Und das war eine Riesenentdeckung für mich.
Aber wie groß ist denn die Angst? Weil ich verstehe das total, und das ist ja auch etwas, was ich bewundere bei den meisten Comedians. Also wir haben jetzt schon über Bill Hicks gesprochen, auch frühe Steve-Martin-Programme sind so furchtlos, aber auch so moderne Leute, Anthony Jeselnik, der wirklich immer so ganz hart an so einer Kante schrappt, wo man wirklich Angst hat, dass er gleich so einen falschen Schritt macht und so. Wenn du aber eben diese große Harmoniesucht in dir hast und so, wie groß ist denn die Angst, dass das kippt, dass das falsch verstanden wird, weil ich glaube, das ist nicht nur in der heutigen Zeit so, wo irgendwie noch viel konkreter auf das geachtet wird, was Leute sagen oder was sie äußern, sondern ich glaube, das war ja eigentlich schon immer eine Gefahr, dass die Leute auch Bühnenpersona und echte Persona miteinander verwechseln und glauben, das sind jetzt immer alles hundertprozentige Meinungsäußerungen von dem Menschen, der da oben steht und so. Wie groß war da die Gefahr und die Angst von dir auch, dass das passiert?
Also in Wirklichkeit ist es ja so, dass man sich Ziele setzt, die man in dem Alter oder mit dieser Fähigkeit irgendwie noch erreicht. Manchmal verschätzt man sich. Ich hatte ein Programm, das hieß Bunter Abend. Das war super radikal. Da habe ich danach einen Stimmbandknoten gehabt, weil ich es nicht körperlich nicht geschafft habe, dieses Programm zu spielen. Und man wird dann irgendwie geschickter und denkt sich und macht das halt, was man gerade noch schafft, mit den Mitteln auch, die man hat. Und dann das mit dem Missverstehen und mit den Grenzen ist so, dass ich mache ja keine Nummern. Ich mache ja eigentlich, jede Hälfte ist eigentlich ein Monolog, hat einen Flow.
Ein Stück im Grunde,
Und erklärt sich bis zum Ende so, dass eigentlich jemand, der nicht bösen Willens ist oder stockdumm, eigentlich die Sache nicht missverstehen kann.
Ja.
Und ich mache auch bewusst von solchen Dingen dann keine kurzen Ausschnitte im Fernsehen, weil ich will gar nicht missverstanden werden. Ich will nur den Leuten sozusagen während dieser Vorstellung will ich ihnen schon das Gefühl geben, das läuft in eine ganz falsche Richtung. Ich will sie schon so weit haben, dass sich einige Sorgen zu machen beginnen, wo das hingeht. Ja. Aber ich möchte am Schluss alle retten.
Katharsis.
Ja, ich mag das gern.
Ja.
Ich mag auch am Schluss, dass alle begeistert sind und wissen, warum die Reise dorthin gegangen ist und dass jetzt alle gut angekommen sind. Ja. Und durch diese lange Form habe ich da eigentlich nicht die große Angst. Und ich glaube auch, weil ich grundsätzlich ja kein mutiger Mensch bin, sondern ein ängstlicher Mensch, passe ich auch wahnsinnig auf.
Ja.
Also ich glaube ja, dass, so wie man sagt ja immer, dass die richtig guten Bergsteiger ängstliche Menschen sind.
Deswegen fällt Reinhold Messner schon mal raus. Das ist, wie wichtig ist Scheitern? Ich bin auch super ängstlich, also was betrifft auch verschiedene Ängste, wenn ich auch auf der Bühne stehe und so. Ich mache mit so einem anderen Podcast Touren wir immer und da hat jeder von uns dann immer 2 Minuten, sogenannte 2 Minuten zur freien Verfügung, wo er allein auf der Bühne machen kann, was er will. Und das sind halt 5 Minuten oder 10 Minuten, wie lange auch immer wir wollen. Und da habe ich also eine wahnsinnige Angst vorm Scheitern und auch eine Angst, die mich am meisten ärgert eigentlich, davor uncool zu sein oder uncool rüberzukommen. Das war früher schlimmer als heute, das hat sich ein bisschen gewandelt, aber das war auch immer so eine große Sorge. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine riesige Freude am Scheitern und eine riesige Freude daran, das Publikum nicht fertig zu machen, aber wenigstens maximal zu verwirren. Also eine meiner großen Leidenschaften, das nervt meine Frau auch manchmal, wenn wir abends Partys haben oder Leute zu besuchen, aber eine meiner großen Leidenschaften ist, Geschichten viel zu lang zu erzählen. Ich finde nichts lustiger, als Geschichten über ein schmerzhaftes Maß hinaus zu dehnen und dann auf überhaupt keiner Pointe zu landen oder auf der schwächsten Pointe der Welt zu landen irgendwie. Das finde ich unfassbar lustig. Es wird beim Publikum nicht so gutiert.
Also es ist lustig für dich, aber nicht für die anderen.
Ja. Meistens leider ja. Aber wenn das jemand anders macht, finde ich das aber auch fantastisch. Deswegen, ich will diese Freude daran irgendwie vermitteln.
Also es macht dir eigentlich noch mehr Spaß, wenn jemand eine Freude dran hat.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Aber wie ist es bei dir? Also wie wichtig ist für dich auch Scheitern als Katalysator ist, glaube ich, zu hoch gestochen, aber als Inspiration oder als Versuch,
ja,
Aufbau.
Ich mag es gar nicht. Ich finde es furchtbar.
Ja.
Und ich versuche es auch zu verhindern, aber wenn es passiert, dann hat es mich jedes Mal schon ganz schön weitergebracht, weil es so furchtbar war. Da habe ich mir dann wirklich Gedanken gemacht dann.
Aber dann war es ja gut.
Ja, also nichts dagegen.
Ja.
Es ist etwas, ist so wie irgendwie eine unangenehme Krankheit, nach der man aber dann immun ist gegen gewisse Dinge.
Aber da weiß man das ja meistens nicht. Beim Scheitern, bei solchen Dingen zu scheitern, ist ja etwas ungefährlicher als eine Krankheit.
Ja. Aber es ist für mich so schlimm, wie eine Krankheit.
Ich weiß noch, dass als ich Regie studiert habe in München an der Filmhochschule, da war ich habe sehr spät studiert, weil ich war ja vorher so beim Fernsehen und hat einen ganzen Quatsch gemacht in den 90ern und dann bin ich irgendwann an die Filmhochschule und war so Ende 20 und die meisten waren so Anfang 20, ne? So Ende 19, Anfang 20. Und die waren alle sehr aufgeregt an der Filmhochschule. Die wollten alle sofort perfekte Filme fürs Festival machen, das muss überall laufen und so. Und ich habe gemerkt, dass ich dahin gehe, um da alles falsch zu machen, damit ich daraus quasi lerne, weil das noch so eine Art Safe Space ist, wo ich mir das noch leisten kann.
Das ist klug.
Ja. Aber das ist irgendwie, da habe ich so diese Lust am Scheitern für mich entdeckt. Und dann aber leider beibehalten.
Und es ist schon auch in der Filmhochschule so, ich war ja nie dort, aber ich stelle mir das schon vor, dass man dann zerlegt wird von den Kolleginnen und Kollegen, von den Kommilitonen, die dann sagen, da und da und da und das. Ich merke das so manchmal bei österreichischen Regisseuren, dass die den Film machen und sie trauen sich nicht mal so kleine Dinge, die gut sind, aber wo ein kleiner Fehler drinnen ist.
Ja.
Super Szene, die beste Szene, aber es ist ein kleiner Fehler drinnen.
Ja.
Die geben die manchmal raus, weil sie noch die Filmhochschule so in den Knochen haben,
ja.
wo die ganzen Leute immer nur ganz genau auf die kleinen Fehler ja. schauen und sagen, da hast du und da hast du und da hast du. Das ist dann auch so eine Fehlervermeidungskultur, was du ja eh ein bisschen angedeutet hast,
ja.
wenn du gesagt hast, die anderen wollten den perfekten Film machen.
Naja.
Ja.
Ja, absolut. Das ist ja, du arbeitest ja jetzt auch als Regisseur, also hast ja mit Wilde Maus dann auch dein Filmregiedebüt hingelegt. Arbeitest jetzt, glaube ich, am neuen Film, wenn ich das richtig gelesen habe. Da du aber quasi nicht durch diese harte Schule gegangen bist, bist du da etwas nachgiebiger, was das betrifft, oder?
Was Fehler betrifft schon, also ja. was so kleine Fehler betrifft, weil ich immer in Anschlüsse oder wenn man schneidet und es stimmt nicht ganz genau. Ich weiß einfach, dass die meisten Leute das übersehen und ich sehe immer, in großen amerikanischen Filmen gibt es so viele Fehler, wo alle in der österreichischen Filmhochschule in der Wiener sagen würden, das und das und das stimmt alles nicht. Und es gibt großartige Szenen in berühmten Filmen, wo im Hintergrund irgendwelche Leute ins Bild laufen, was sicher nicht absichtlich sein kann.
Ja.
Also in der Hinsicht bin ich da ganz, ganz frei.
Aber du bist ja auch Fan von so Leuten wie Scorsese, Kubrick und so, das sind so absolute Perfektionisten gewesen.
Ja, oder? Ja, auf das, wie soll ich sagen, da es gibt eine Art von Filmen, die wirklich von Kontrollfreaks gemacht mhm. werden,
mhm.
die aber gut sind, weil das wirklich Genies sind.
Mhm.
Das gibt's schon.
Mhm.
Aber alle übrigen, die keine Genies sind, sollten eben nicht Kontrollfreaks sein beim Film, sondern sollten die Leute machen lassen
ja.
und zum Leben erwecken und Dinge passieren lassen und nicht alles kontrollieren wollen.
Also gehst du nicht davon aus, ein Genie zu sein?
Na, ganz sicher
nicht. Ich weiß nicht, ob meinst du Scorsese und ja, Kubrick vielleicht ja, aber Scorsese geht davon aus, ein Genie zu sein? Weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht. Ja. Ich sage nur, für mich sind das Genies.
Naja, klar. Ja, ja.
Und die dürfen das dann wirklich alles kontrollieren, wobei ich gar nicht sicher bin, ob nicht auch, wenn ich so Kubrick-Filme anschaue, ich glaube, der hat auch gerne viel passieren lassen in dem Rahmen,
ja.
den er ausgesteckt hat.
Ja.
Der wollte nicht alles genau.
Ah ja.
Der hat sich auch gefreut, wenn ein Schauspieler was rausgehauen hat oder hat, wie man auch weiß, in Shining eine Schauspielerin so fertig gemacht, bis er sie so fertig hatte, wie er sie im Film haben wollte und hat dann geschaut, sozusagen, was die dann macht.
Na.
Also ich glaube, diese vollkommene Kontrolle, die macht aus Filmen immer so was Kaltes.
Was Steriles, ne? Ja. Glaube ich auch. Das ist ja bei Scorsese auch, der hat ja auch, es gibt ja bei Goodfellas diese Szene, wo sie zur Mutter von Robert De Niro gehen, das war ja die Mutter von Scorsese in der Szene, die dann da für die Jungs gekocht hat und so. Und wir hatten einmal an der Filmhochschule Michael Beierhaus, der Kameramann von Scorsese, der von den Dreharbeiten zu Departed erzählt hat. Und der hat gesagt, dass, weil ich war nie ein großer Fan von dem Film, es lag unter anderem daran, dass mir Jack Nicholson in dem Film tierisch auf die Nerven gegangen ist.
In Departed.
Ja,
ja,
ich
ja.
Ich fand
ja,
den
ja,
so
ja.
doof in dem Film.
Ist wie eine Opernfigur.
Total, ja, ja, ja. genau. Und dann habe ich habe nie so richtig gewusst, warum, aber ich habe gedacht, das gefällt mir nicht. Das ist mir irgendwie alles zu, weiß ich nicht. Und dann hat er erzählt, es war so, dass als Scorsese Departed gemacht hat, hatte er keine Zeit, den vorzubereiten, weil er gerade noch einen anderen Film gedreht hat. Und dann hat er DiCaprio und Nicholson gebeten, dass sie doch das Buch und alles vorbereiten, weil er ihnen vertraut und dann können sie das alles so drehen. Und daraufhin hat sich nämlich Nicholson selber diesen furchtbaren Monolog in den Film geschrieben. Der war eigentlich gar nicht da, den hat er selber für sich geschrieben. Wenn man Hauptdarsteller selber ihre Monologe schreiben lässt, dann kommt genau sowas
ja,
so
ja,
heraus.
Ja, ja. ja, nein, er wirkt wirklich so wie eine ganz seltsame, opernhafte, unrealistische Figur,
ja.
wie er da in der sitzt mit den zwei Frauen auf der Seite. Ja. Ich glaube, eh in einer Oper.
Ja.
Ja. Es ist seltsam, ja.
ja
ich habe auch gehört, dass eigentlich De Niro das spielen hätte sollen, aber konnte nicht, weil er selber Regie geführt hat in seinem ersten Film.
Ja, In den Straßen der Bronx war das, glaube ich, ne? Oder so. Na, egal. Aber ja, das ist das, wie, was macht dir beim Filmemachen als Regisseur am meisten Spaß? Und was findest du am furchtbarsten?
Naja, also das Schreiben.
Das macht ja Spaß. Immer am meisten Spaß.
Schreiben macht immer Spaß. Ja. Drehen selber macht Spaß. Wenn man sieht, wie Schauspieler aufblühen, das ist großartig. Mhm. Und man steckt nur den Rahmen und dann ist Schneiden auch ganz, ganz lustig, wenn man den Film nochmal neu aufsetzt. Was keinen Spaß macht, ist dieses ewige Vorbereiten. Überall zu 50 Schauplätzen fahren, obwohl man nur 10 braucht und ja, die aussuchen und überall rumgurken, 2 Monate Vorbereitungszeit, ja, bis man alles hat und endlose Besprechungen, welche Requisiten man haben will und Fotos anschauen. Also diese ganzen logistischen Vorbereitungen, das ist ein bisschen öde.
Ja, das fand ich auch. Ich fand auch Auflösung immer wahnsinnig mühsam. Also ich hatte so immer so 2, 3 besondere Einstellungen im Kopf, aber wenn es dann darum ging, den Rest so standardmäßig aufzulösen und zu entscheiden, ja, halb total, Schuss gegen Schuss.
Ich glaube, man braucht einen Kameramann oder eine Kamerafrau, die, mit denen man gerne zusammen ist, gerne, ja, über Filme redet, gerne über Vorbilder redet für das, was man macht. Und wenn da so ein bisschen der Funke ist, dann macht das mehr Spaß.
Ja, das glaube ich auch. Das hast du aber dann offensichtlich zum Glück.
Das hatte ich jetzt. Ja. Das war super.
Ja. Na, super. Jetzt ist das ja so eine, jetzt hast du sehr spät angefangen, selber Regie zu führen, also Filmregie zu führen. Und gibt es etwas, was du noch machen willst, was du noch nicht gemacht hast?
Eigentlich ist der Plan der, dass ich mit einem kleinen Koffer als sehr alter Mann immer noch rumfahre mit dem Zug und in kleinen Kabaretttheatern spiele, weil ich glaube, das mache ich dann gerne.
Ja. Aber die große Josef Harder Blues Band zum Beispiel?
Nein, gar nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich eine gute Geschichte weiß, noch einen sehr kleinen, intimen Film zu drehen. Mhm. Ich würde eher so wie manche, ich habe ja spät angefangen und ich weiß, dass junge Regisseure immer sagen, ich möchte noch einen größeren Film und noch einen größeren. Mhm. Ich will immer kleinere Filme machen.
So Dogma im
ja, halt wirklich mit ganz wenigen Darstellern und ein bisschen mehr Zeit und kleinerem Team. Mhm. Sowas vielleicht. Und sonst habe ich eigentlich keine großen Wünsche. Ich habe das Gefühl, ich hätte gerne, wenn ich früh begonnen hätte, hätte ich auch ganz gerne Romane geschrieben, aber so spät, wenn ich anfange, das bringt, glaube ich, nichts.
Aber das habe ich auch gehört, aber das finde ich so eine seltsame Einstellung, weil, ich meine, du schreibst ja sowieso, dann kannst du doch auch mal, wenn du eine Idee hast, einen Roman schreiben.
Ja, man muss halt ganz von vorne anfangen, das ist, man muss das richtig lernen.
Ja.
Da müsste was passieren, dass ich die anderen Sachen verliere. Also zum Beispiel, ich habe einen riesen Misserfolg beim Film,
ja,
und ich habe auch noch einen riesen Misserfolg im Kabarett und bin total beleidigt, ja, auf alle, die damit zu tun haben, und ziehe mich dann zurück. Drei
die
Jahre
funktioniert auch nicht.
Ja. 3 Jahre und schreibe dann den großen Roman, wo dann alle schauen sollen. Aber das ist auch gesundheitlich, glaube ich, schlecht. Ich glaube, da kriegt man alle möglichen Krankheiten, wenn das Leben so einen Verlauf nimmt. Also ich glaube, ich bin ganz zufrieden, wenn ich mein Ding so weitermachen kann. Na,
du hast auch gesagt, du wirst niemals deine Memoiren schreiben. Also fast schon wütend hast du das gesagt.
Ja, weil halt so viele scheußliche Memoiren rauskommen. Es gibt nur ganz wenige richtig gute Memoiren. Es gibt wirklich gute, ja, muss man auch sagen.
Ja.
Von Schauspielern, die wirklich schreiben können, oder von auch anderen Künstlern, die schreiben können. Aber das ist halt die totale Minderheit. Und der Rest ist so schrecklich. Und ich weiß genau, dass ich das nicht kann. Und dass ich das auch gar nicht will. Ich will da gar nicht verraten. Hab kein Interesse dran, dass man alles weiß über mich. Mag ich nicht.
Liegt es denn daran, dass dann die Erinnerungen nicht so aufregend sind, oder dass es schlecht geschrieben ist, wenn die nicht gut sind?
Das ist schlecht geschrieben.
Ja.
Und es ist aber auch so, dass Leute, die schlecht schreiben können, auch keine besonders tollen Erinnerungen meistens haben. Es ist irgendwie
das ist
eine
dumme Kombination.
Das korreliert irgendwie.
Ich habe mal, ein fantastisches Memoirenbuch gelesen. Ich glaube, er hat sogar mehrere geschrieben, von Harald Junke,
ja,
der irgendwann mal im Laufe seines Lebens sein x-tes Memoir geschrieben hat.
Ja.
Und da hat er dann so ein bisschen geschrieben, wie das so war, wie er so angefangen hat am Theater und so weiter und so fort. Und dann hat er aber mittendrin in dem Buch an 3-4 Stellen hat er Sketch geschrieben, die nicht gesendet wurden, weil der Sender sie nicht gut fand. Und er war anscheinend so wütend, dass er gesagt hat, ja, und hier ist ein Sketch, den haben sie sich auch nicht getraut zu senden. Und dann einfach die Sketche abgedruckt in diesem Buch. Das fand ich sehr, sehr wild. Das fand ich eine sehr besondere Art.
Ja, ich glaube, wenn man locker ist, kann sowas lese ich ja gerne dann. Ja. Aber ich finde viele blasen sich ja dann so auf.
Naja, das stimmt.
Das ist das.
Das Schlimmste, was ich gelesen habe, war die Biografie vom Sänger der Red Hot Chili Peppers. Das ist ein komplett deprimierendes Buch, weil sein Lebensablauf die ganze Zeit gleich ist und immer wieder das Gleiche passiert.
Und er hält alles für ganz wichtig.
Ja. Und dann man merkt vor allem auch das erste Mal, was er eigentlich für ein Idiot ist. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste bei Memoiren, wenn sich offenbart, dass die Leute, die man ganz gut fand, irgendwie ziemliche Pfeifen sind.
Ja. Das möchte ich verhindern.
Ja, das ist, ich glaube, bei dir wird es nicht passieren, aber es ist natürlich sehr verständlich. Du lässt dir immer sehr viel Zeit, ein neues Programm zu schreiben. Ist es, weil es so anstrengend ist oder weil das so viel Kraft kostet oder ist das einfach, weil die Kuh so lange gemolken wird, wie es geht?
Es gab immer dazwischen andere Projekte und ich habe dann einfach nur ein paar Monate im Jahr Kabarett gemacht und den Rest dafür verwendet, bei einem Film mitzumachen oder einen Film vorzubereiten und ihn selber auch das Drehbuch maßgeblich mitzuschreiben. Und das, ich habe mir immer gedacht, das ist so eine tolle Gelegenheit und Kabarett kann ich mir ja ganz selber gestalten, wann ich will. Und dadurch, dass ich nicht nur in Österreich spiele, sondern so ein bisschen überall im deutschsprachigen Raum, kann ich halt ein Programm so lange spielen, wie ich will. Mhm. Ich spiele ja auch nicht die ganz großen Hallen oder so, sondern ich mag gern so diese Art. Und ich mag es auch gern, dass ich nicht das ganze Jahr über dieses Ding mache, weil es ist ja dann doch so ein bisschen wie Musical. Du machst jeden Abend dasselbe und es leiert sich aus und du kämpfst um die Einzigartigkeit des Abends und gegen die Routine. Und das fällt mir auch leichter, wenn ich nicht so Vollzeit das mache.
Ja.
Und insofern hat das ganz gut gepasst. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt kann durchaus passieren, dass ich ein bisschen weniger Film mache oder weniger Projekte sind und dann schreibe ich auch wieder öfter Programme. Es war nicht so, dass ich nicht wollte, sondern dass ich halt interessant fand, in diesem anderen Betätigungsfeld mit Film viel zu machen. Und das Ziel war auch, einmal eigene Regie zu führen, um dorthin zu kommen ohne Filmhochschule. Habe ich auch dann sehr viel Film gemacht, damit ich in die ganze Thematik mehr reinkomme.
Mhm. Wie schreibst du denn so ein Programm? Also machst du dir so jeden Tag Notizen, du siehst irgendwie einen Typ in der Bahn, denkst, naja, alles klar, ist eine gute Idee, irgendwie, weiß ich nicht, Sandalen ausziehen, I don't know, irgendwie so in dem Sinne, dass es so eine Materialsammlung gibt, die du dann setzt du dich irgendwann hin, sagst du, jetzt muss geschrieben werden und dann guckst du das und fügst das zusammen und was dir noch einfällt oder ist das einfach…
Ich möchte das immer viel grandioser haben. Es gibt ein großes Thema dann und eine sozusagen eine Grundüberlegung und dann gibt es eine Dramaturgie und ich mache einen Spezialhader, der da bei dem Programm auf der Bühne steht, wie eine Schauspielrolle.
Ja. Der muss sich auch quasi immer von den anderen unterscheiden.
Der muss sich von den anderen unterscheiden. Und dann beginne ich irgendwann mal Texte zu schreiben. Und die Texte verändern dann die Dramaturgie. Und dann schreibt es irgendwann richtig. Da denkt man dann auch gar nicht mehr nach. Da hat man einen Flow, ein paar Tage. Und da entsteht dann wirklich was Gutes. Dann ist der Flow wieder weg. Dann kämpft man wieder, dann kommt er wieder. So. Aber am Anfang ist eher so eine Grundidee.
Na, verstehe. Oder so eine Situation oder so, aus der du dann heraus…
Irgend so ein Grundgedanke, wie man es… Und der muss mich reizen, da muss ich das Gefühl haben, geht das überhaupt, kann man das machen? Es darf keine Nummer, keine sichere Nummer sein.
Ja. Was war jetzt bei Harder on Ice, was war da der, weißt du, was der Grundgedanke war?
Da war eigentlich in der Ära Trump, war die Idee, man kann sich heutzutage nicht mehr auf die Bühne stellen und diese verrückte Welt… Und eigentlich auch diesen Verrückten kommentieren von einer intellektuellen oder moralischen Ebene, sondern man muss das Schaurige direkt auf die Bühne bringen. Man muss zu dem werden, man muss einen Typen wie Trump auf die Bühne stellen, aber es ist Josef Hader, der sich so entwickelt hat. Und man muss alle, die den Wahnsinn der Zeit einfangen, indem das ganz eindeutig der Wahnsinn ist, der auf der Bühne passiert. Man darf das nicht irgendwie kommentieren und sagen, ich bin klüger, moralischer, sonst wie, ich stehe da drüber, sondern man muss richtig, man muss sowas Pralles, Verrücktes machen, dass die Leute, dass den Leuten das Grausen kommt und sie gleichzeitig lachen. Das war so die Grundidee.
Ja, verstehe. Ist dir das gelungen? Findest du dir, ist das gelungen?
Phasenweise.
Ja.
Phasenweise finde ich schon. Ja.
Das ist ja so ein Sezieren im Grunde genommen von so einem, weil ich meine, wenn wir jetzt hier so sitzen und uns über Trump unterhalten, als echte Wirs, dann ist das ja, dann kommen wir immer wieder zum Punkt, wo wir sagen müssen, ja, keine Ahnung, dem hat einfach nie jemand widersprochen, der hat einfach einen an der Waffel. Also es ist ja,
das ist ja
so schwer greifbar.
Aber das gibt's ja viele so Leute. Und es sind erstaunlich viele Performer darunter. Einfach weil die Zeit ihres Lebens auf die Bühne kommen und egal, ob das im kleinen Keller ist oder im großen Fußballstadion, sie erleben immer nur, sie sind die Größten.
Ja.
Ihnen wird nie widersprochen. Wenn Sie das Glück haben, dass Sie früh Erfolg haben, halten Sie sich Leute um sich, die Ihnen ständig Ja sagen, die Ihnen das Gefühl, die dafür bezahlt werden, dass Sie Ihnen nicht widersprechen, dass Sie Ihnen das Gefühl geben, Sie sind die Größten. Das heißt, die lernen eigentlich über lange Phasen ihres Lebens, dass sie die Größten sind. Und ich möchte hier keinen Namen nennen, aber da gibt's alles vom Kabarettisten bis zum Soulsänger. Ja, da gibt's ganz viele, die genauso ticken.
Aber warum besteht diese Gefahr für? Also, weil dann sind wir beide dieser Gefahr ja auch ausgesetzt, dass wir so werden können.
Ja, ja. Kann man schon. Und weil auch immer, man geht ja nicht auf die Bühne ohne einen zumindest Hauch von Narzissmus.
Mhm, klar.
Sonst würde man das ja nicht machen, vor wildfremden Leuten da oben stehen und
zu glauben, es ist wichtig, was man ihnen zu sagen
genau.
hat. Ja, genau.
Also man ist schon gefährdet. Es ist immer so, wie es ist, glaube ich, diese Tangente zwischen Intelligenz und Eitelkeit.
Mhm.
Die muss in einem gewissen Einklang stehen.
Und aber ich glaube, da ist das, hat das Umfeld auch noch eine. Also es gibt verschiedene Faktoren.
Naja, wenn man ich glaube, Leute, die dumm sind, umgeben sich ja auch mit falschen Leuten dann, die ihnen zu der Entwicklung verhelfen.
Mhm.
Und Leute, die klüger sind, umgeben sich mit anderen Leuten.
Naja.
Das ist wirklich es ist sehr selbstgewählt, glaube ich, wenn man so wird.
Ja, ich habe dieses Buch von der Nichte, glaube ich, von Trump gelesen. Die hat ja so ein Buch über ihn geschrieben.
Ja.
Wo sie so seine Story irgendwie erzählt, und das war, der wollte halt immer, der war ja so der Liebling seines Vaters, und der Vater hat ja schon so viel Geld und so, und er wollte immer dem Vater gefallen, hat dann so seine anderen Geschwister auch so weggebullied und so, einfach nur um seinem Vater zu gefallen. Also so wirklich, wo man so denkt, das ist so das platte Soap-Opera-Drama, und da ist das halt einfach Wirklichkeit.
Es ist nicht nur Soap-Opera, es hat auch diesen Hauch von Citizen Kane, oder?
Ja, total, ja, volle Kanne. Fand ich auch. Aber es ist so,
Da kommt ja auch vor, dass der macht da diese riesen grausliche Karriere, und es kommt dann eigentlich irgendwas ganz Kindliches am Schluss, das nie ganz ausgesprochen wird.
Ja.
Aber es hat was mit ihm als Kind zu tun.
Ja, ja. Aber ich finde es dann, wenn man es dann so liest und so, ich finde es auf eine gewisse Art schon frustrierend, wie platt es eigentlich ist. Also das ist dann so einfach. Man will doch eigentlich, dass wir sagen doch immer, ja, wir Menschen sind vielschichtig und man kann nicht alles, ist nicht schwarz und weiß. Aber ist es halt manchmal eben doch. Es ist so platt und das macht mich richtig wütend im Grunde genommen.
Ja, und auch, dass das Platte so reingeht.
Ja.
Dass das so reingeht.
Ja.
Also wenn jemand schon weiß, wenn jemand richtig gut weiß, wie man manipuliert, und sich nicht zu viele Gedanken macht dabei, sondern das super findet, dann geht das überall rein, bis wo wir das gesehen haben bei Trump. Ja.
Ich finde es auch so bemerkenswert, dass der jetzt vor 2 Tagen oder so, hat ihn ja die Attorney General von New York angeklagt und hat die Klage verlesen. Auch diese Klageverlesung war schon so geil, weil das war auf keinen Fall Juristensprech, sondern sie hat dann gesagt, sie kennen ihn mit The Art of the Deal, aber was er getan hat, war The Art of the Steal, und so, und hat dann das so bei der Pressekonferenz gesagt. Und jetzt habe ich das Gefühl, stehen wir vor so einem Al Capone-Moment, weil er jetzt irgendwie richtig in Gefahr ist dafür, dass er irgendwie bei der Bank gesagt hat, mein Apartment ist 30.000 Square Feet statt 11.000 Square Feet irgendwie. Und dass ihm das jetzt gefährlich wird, das finde ich, das ist, da sind wir auch wieder bei dem Geschichte wiederholt sich dann irgendwie eben immer doch,
ja,
dass man ihn damit dann dran kriegt.
So. Ja, mal sehen.
Ja.
Ich glaube, diese Verfahren werden alle noch viele Jahre dauern.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Das bleibt zu befürchten, aber wie gehst du mit Lampenfieber um?
Ich habe es, ganz grässlich, aber nicht vor normalen Auftritten. Bei normalen Auftritten, wenn man so sein ganzes Programm spielen kann, bin ich eher ruhiger und versuche mich in eine kreative Stimmung vorher zu bringen. Da kämpfe ich, das ist eine positive Erregung.
Ja.
Aber natürlich, wenn ein neues Programm zu spielen ist oder auch vor so kurzen Auftritten, was ich jetzt immer weniger mache. Aber ich habe ja viel so Kurzauftritte auch gemacht, 3 Minuten Auftritte. Und die hasse ich wie die Pest. Und da bin ich richtig, da habe ich richtig Lampenfieber und oft verunglücke ich auch bei diesen Auftritten.
Ja.
Also das funktioniert von 5 Auftritten gehen 2 bis 3 schief.
Ja. Ich habe das, ich habe auch immer noch super oft sehr großes Lampenfieber, aber ich, sobald ich auf der Bühne bin, fühle ich mich gleich viel wohler. Also geht das dann relativ schnell weg.
Ja, ich versuche eine Überlegung, die mir manchmal gelingt, nämlich, dass ich sage, ich genieße jetzt diese Angst und diese Erregung. Ich genieße das wie einen Kick.
Ja.
Funktioniert manchmal. Wenn das Publikum dann gleich da ist, dann funktioniert es gut. Wenn das Publikum überhaupt nicht da ist, dann irgendwann genieße ich es dann nicht mehr. Dann haut diese Sache nicht mehr hin im Kopf.
Ja, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man nicht auf der Bühne steht, wie extrem, nicht verunsichernd, aber, also doch verunsichernd, aber auf eine sehr, für die meisten Leute wahrscheinlich unbekannte Art und Weise das ist, wenn man auf die Bühne rausgeht und das Publikum ist zwar, ist einem wohlgesonnen, ich meine, sonst wäre es nicht da, aber trotzdem ist vielleicht der Raum auch komisch oder so, oder es sind nicht so viele da oder so und man spürt nicht so viel Reaktion vom Publikum.
Genau, und es ist ja so, je dünnhäutiger und feiner du gewohnt bist, mit den Leuten zu kommunizieren, was ja vielleicht auch eine Qualität von dir ist, desto mehr bist du anfällig in Situationen wie Fernsehstudios oder sonstige Umgebungen, wo es ganz anders ist.
Ja.
Und die Leute, die eher, sage ich mal, mit einer gewissen Brutalität kommunizieren, denen fallen solche Dinge ja auch leichter.
Du hast das mal erzählt, dass du im Quatsch Comedy Club aufgetreten bist und das war auch irgendwie ganz okay, die waren auch total nett und das hat irgendwie Spaß gemacht und dann bist du so ein bisschen, bist du durch diesen Erfolg so ein bisschen übermütig geworden, bist dann beim Köln Comedy Festival aufgetreten und das war ja ein total Reinfall gewesen.
Ja, ja.
Was, wieso?
Ich weiß es nicht mehr, also ich habe es verdrängt, ich schaue es mir ja auch nicht an und analysiere das schaffe ich nicht.
Okay.
Es ist, hat einfach nicht funktioniert, vielleicht habe ich auch das falsche Material ausgesucht, ich weiß es nicht genau.
Ja.
Jedenfalls, das war, vom Publikum her ist es schon so, wenn die Leute nicht wegen dir da sind, sondern weil sie einfach Comedy sehen wollen, gilt auch für Kabarett, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass du in Regionen, wo dein Humor so ein bisschen mehr generell funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel sicher München, wo der Quatsch Comedy Club damals war, dazu gehört auch Berlin.
Ja.
Also es funktioniert besser in Süddeutschland und in Berlin und auch in Norddeutschland als zum Beispiel in West-Westdeutschland. Das funktioniert bei mir nicht so gut, weil es ist doch sehr ironisch. Das finden die sehr böse.
Ja, das ist eine Mentalitätsfrage.
Ja, genau. Das sind total nette Menschen und sie haben großartige Künstler, aber sie finden übertriebene Ironie so ein bisschen gefährlich und böse.
Das ist interessant, weil ja quasi auch so aus dem Westwesten, also aus dem Rheinland, wenn man sich so die Kabaretttradition von da anguckt, da sind eben so Leute wie Hüsch vom Niederrhein, Beikirche oder so. Das sind ja alles sehr versierte Kabarettisten, aber es ist ja tatsächlich eher dem Menschen zugewandt.
Genau.
Sehr, sehr, sehr.
Und ohne indirekte, also dass da irgendwas von hinten
ohne Fallstricke
kommt oder so. Nee, das ist. Aber da kann niemand was dafür. Nur eben, das war vielleicht auch ein Grund.
Ja, um da kurz nochmal, weil ich das auch gelesen habe, wenn man vor einem Publikum spielt, das eigentlich nicht wegen einem da ist, Da hast du ja dann auch mal in einem Interview erzählt von dem von einem sehr komplizierten Auftritt beim Grimme-Preis, als du irgendwie zwischendurch immer so Kabarett-Bits gemacht hast und das Publikum erst überhaupt keinen Bock darauf hatte und du dich dann so ein bisschen durchgekämpft hast.
Ja, das war das radikale Programm Bunter Abend und ich habe gesehen, ein Video vorher wurde mir gezeigt, wo der großartige, von mir unglaublich bewunderte Matthias Belz quasi ein wunderbares Programm gemacht hat vor einem sehr interesselosen Publikum. Ja. Und ich war damals Anfang 30 und mutig, habe gesagt, das passiert mir nicht. Ja. Und ich habe die allerärgsten Sachen rausgenommen, die möglich waren. Und es ging einfach darum, dass ich hier nicht den Hof nahen mache und ein bisschen Kabarett mache für so einen schöngeistigen Bildungsbürgerverein hier, sondern dass ich die brutalsten, primitivsten Pointen und dass ich drei Nummern mache und es löst sich erst bei der dritten Nummer auf, wofür das Ganze gut war. Ja. Ne? Also das, was normal an einem Abend passiert, so in 3-5 Minuten Nummern. Und das hat steigenden Widerspruch erregt und war im Nachhinein ganz legendär. Man ist froh, dass man es gemacht hat, aber es ist auch, man ist sehr froh, dass es vorbei ist. Ein bisschen ein Kriegserlebnis war das.
Ja, verstehe. Ist also, ich hab dann denken müssen an Ricky Gervais bei den Globes, als der mal die Emmys oder die Globes moderiert hat und da auch einfach dieses komplett anwesende Hollywood-Publikum irgendwie beschimpft hat in seinem
Opening. Ja, und das ist eben mit Comedy viel leichter. Ja. Und das war damals aber wirklich ganz mit dem Arsch ins Gesicht. Ja. Das war nicht irgendwie abgefedert, das war richtig so. Und das war für die Leute hart, für mich hart. Dadurch habe ich Alexander Kluge kennengelernt. Dem hat das sehr gut gefallen. Und einige andere auch, die das ganz. Und Harald Schmidt hat moderiert, der fand das auch super cool.
Ja, das glaube ich. Aber das ist natürlich, da muss man gerade als konfliktscheuer Mensch wirklich seinen ganzen Mut zusammenreißen, um das
zu machen. Ja, man rechnet ja nicht damit. Man denkt, man geht so ergebnisoffen rein und denkt sich, und dann ist man irgendwann. Kämpft man ja nur mehr und ist der Spielball. Nur ich hätte nachher noch auf den großen Empfang kommen sollen und mit allen diskutieren und ich habe gesagt, das schaffe ich wirklich jetzt energiemäßig nicht, weil ich habe mir ganz warme, weiche Sachen gekauft, wahrscheinlich Fast Food essen und habe mich ins Hotelbett gelegt.
War das glaube ich, in Mal,
genau. Ne? Habe mich ins Hotelbett gelegt, den Fernseher aufgedreht und irgendwelche Filme angeschaut und warme, weiche Sachen gegessen, weil ich war so fertig.
Aber wo irgendwelche Filme, einen Film, den du sehr bewunderst und den du ja quasi auch zumindest ideell ein bisschen in deinem aktuellen Programm channelst, ist Mein Freund Harvey mit James Stewart, den du jetzt in der Pandemie auch wieder für dich entdeckt hast. Deswegen haben wir dir nämlich auch James Stewart hier
hingestellt,
damit du ein bisschen Wohlfühlfaktor hast.
Und der Hase ist auch dabei.
Und der Hase ist, genau, Harvey ist auch dabei. Und in Hard on Ice gibt es eben keinen freundlichen Hasen, sondern da gibt es dann eben den Wolf, aber das war schon sehr inspiriert von
ja, natürlich. Harvey, oder? Ich habe mir gedacht, wie können wir denn diese Trump-Figur so enden lassen, dass es doch eine Art Happy End ist. Und ich habe mir gedacht, in Wahnsinn, in einem freundlichen Wahnsinn. Ja. So wie wenn jemand, ein sehr böser Mensch einen Schlaganfall hat, wo man dann sagt, naja, jetzt kann er auch nicht mehr, jetzt ist wieder alles gut. Das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, ein freundlicher Wahnsinn. Und da ist mir einfach dieser Film eingefallen und der hat mich dann sehr inspiriert für den Schluss, ja.
Da muss ich aber sofort eines der Film- oder Geschichtenenden, das mich immer noch am fertigsten macht, glaube ich, auf dieser Welt, ist das Ende von Einer flog übers Kuckucksnest. Wenn der Indianer ihm das Kissen aufs Gesicht drückt und so, das macht mich bis heute fertig, dieses Ende. Das ist so unfair. Das will man ja auch nicht irgendwie.
Ja, das war in meiner Kindheit waren die Filme der 70er Jahre. Haben ja alle schlecht geendet, es gab keine Happy End mehr und man war als junger Mensch tatsächlich der Überzeugung, dass das Happy End im Film quasi der Vergangenheit angehört und dass ab jetzt in Zukunft nur mehr Filme gemacht werden, die schlecht ausgehen oder so mittelprächtig, aber dass eigentlich niemand mehr ein Happy End in einem Film zeigen kann. Ja. Dann kamen die 80er.
Ja, das war diese Zeit des New Hollywood Kino in den 70ern, dieses Autorenkino, das Happy End sehr verpönt hat. Glaubst du, dass wir grundsätzlich als Menschheit in der jetzigen Situation, wir wissen alle, was gerade die Krisenherde sind, was die Probleme sind und so, gibt es noch eine Möglichkeit auf ein Happy End?
Ach, ich denke mir, die Menschheit strudelt ja immer weiter. Manchmal passieren Katastrophen. Wenn wir Glück haben, schrammen wir noch vorbei. Man weiß es nicht. Ich denke mir, ich möchte nicht den Fehler machen wie die alten Leute so und sagen, ah, es wird alles furchtbar, es wird alles schrecklich. Weil mir ja auch die Hormone langsam ausgehen wahrscheinlich. Also möchte ich nicht das machen. Ich vertraue darauf, dass die jungen Leute das in die Hand nehmen und dass alles gut ausgeht. Es ist Zweckoptimismus, aber es ist ein echter Optimismus. Ich denke mir, es geht schon immer weiter.
Das ist tröstend zu wissen. Lieber Josef, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute hier gewesen bist. Das war für mich ein sehr aufregendes Interview. Ich habe viel gelernt, ich habe sehr, sehr großen Spaß daran gehabt. Ich freue mich auf alle Dinge, die noch von dir kommen werden. Bin gespannt, also wenn deine Memoiren erscheinen, dann reden wir beide noch
ein ernstes Wörtchen miteinander. Ja, na klar, dann komme ich sofort. Ja, ja, ja.
Kannst du hier deine Packung abholen. Aber ich freue mich auch so, wenn wir uns wiedersehen. Und vielen Dank an Milli, die war heute unsere Producerin.
Dankeschön.
Übrigens, kleine Anekdote noch am Rande. Milli hat damals geholfen bei der Promo zum Film Die Migrantin hier in Deutschland.
Ah.
Bei der Pressearbeit und hat mir erzählt, dass die Leute immer, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das kurz erzähle, hat erzählt, dass die Journalisten immer alle angerufen haben, gesagt hätten, ja, wir wollten mal fragen wegen einem Interview, der Josef Harder, der ist doch da der Regisseur von dem Film, oder? Und du hast ja einen Regisseur gespielt in der kurzen Szene.
Ja, ja, genau.
Und die waren dann sehr enttäuscht, als sie dann gehört haben, dass es nur ein Cameo war. Vielen Dank, dass du heute produziert hast, Milli.
Ja.
Vielen Dank, Josef, bis unbedingt ganz bald und alles Gute.
Dankeschön.
Und liebe ZuhörerInnen der Nils-Wokeberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei diesem Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Wokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Hey, Nils. Die Nils-Wokeberg-Erfahrung.